Wenn ich mich so umschaue bei Ihnen, dann habe ich den Eindruck, es sitzen hier allerhand Leute noch vom alten Schlag. Die sagen, das Thema ist ganz falsch formuliert. Das ist typisch verweichlichte Jugend heute. Da wird immer gefragt, ob sich das lohnt und ob man Spaß dabei hat. So hat man uns früher nicht gefragt. Wir mussten halt. Und das stimmt ja. Ne? Das nicht, wie es bei Ihnen in Ihrer Kinderstube war. Bei uns daheim hat man immer wieder seine Dienste bekommen, die man machen musste. Und wir haben da, Sie wissen, dass wir ja einige Brüder waren und wir haben uns da prächtig verstanden auf dem Gebiet. Da haben wir dann die Mutter immer versucht, in einen Palaver hineinzuziehen. Ob das überhaupt jetzt weise und sinnvoll wäre, in den Keller zu gehen, ob das nicht viel besser erst in 2 Tagen gemacht würde, ob da die Sache nicht viel besser noch halten, wenn man sie liegen lässt. Und schließlich, wenn das alles nicht gefruchtet war, dann hat man mit einem Argument rausgeholt und hat gesagt, aber ich habe keine Lust. Dann hat natürlich die Mutter gesagt, dann mach es eben ohne Lust. Und in dieser Weise werden viele hier denken, beim Dienst geht es doch gar nicht darum, ob sich das lohnt, ob man Spaß dabei hat, sondern Hauptsache, dass man tut, gehorchen kann, ob man Pflichtgefühl hat. Aber ich möchte Sie jetzt heute mit anbieten, diesen Gedanken auf die Seite zu legen. Im Dienst Jesu können Sie so nicht arbeiten. Es wird nicht gehen. Es wird nicht gut gehen. Vor ein paar Tagen ein Gespräch von 2 Frauen belauscht. 2 Frauen, deren Männer im Reich Gottes an einer wichtigen Stelle stehen. Und dann haben sie sich miteinander unterhalten. Es war ein erschütterndes Jammerlied. Jede Nacht kommen sie so spät nach Hause. Und dann sind sie ganz, ach, wenn ich noch was erzählen will von den Kindern und ihren Schulsorgen, nie haben sie Zeit. Diese Männer, sie sind immer unterwegs. Sie lassen uns überhaupt ganz allein sitzen, diese Frauen, sagen sie. Und dann haben wir die ganzen Probleme allein zu tragen. Keinen Sonntagnachmittag frei, keinen Abend frei. Dort ist eine Sitzung, dort ist ein Dienst und immer wieder unterwegs. Und wenn jetzt der Winter wieder beginnt, man hat ja so Angst, ob sie gesund nach Hause kommen. Kennen Sie das Jammerlied? Im Dienst Jesu. Wie viele Menschen klagen. Ich hätte die Frauen am liebsten angesprochen und gesagt, was wollen Sie eigentlich? Wäre es Ihnen lieber, Ihr Mann sitze in Pantoffeln mit Bierkrügchen vor dem Fernseher? Was ist denn das, wenn Gott uns braucht für seine Dienste? Ist das nicht sehr gottlos gesprochen, wenn wir meinen, das sei ein Opfer, das wir Gott dahin legen? Es gibt manche Familien, die haben es ihren Kindern verwehrt, 2 Abende in der Woche oder gar 3 in der Jugendarbeit tätig zu sein. Und die Eltern sagten, christliche Eltern, vielleicht sitzen sie heute Mittag hier. Und es waren gute Schüler, exzellente Schüler. Aber sie hatten Angst, ob in dem 1, so und so noch was abgebrochen wird und sagten, 1 Abend ist genug. Das ist also den jungen Leuten geworden. Die eine oder andere Studierer jetzt in Göttingen lebt mit seiner Freundin zusammen und ist ein Gotteshasser geworden. Ist Ihnen jetzt wohl? Ist das wirklich so mit dem Dienst, dass es uns zu viel wird, dass wir aufpassen müssen, uns zu schonen? Ist das nicht ein Vorrecht, wenn uns Gott gebraucht in seinem Dienst? Leben im Dienst. Lohnt sich das? Ich muss Ihnen sagen, ich kann mir in dieser ganzen Welt überhaupt nichts Schöneres denken, als im Dienst Jesu unterwegs zu sein. Ganz gleich, was man drüber versäumt, es freut mich keine Stunde, kein Augenblick. Und was Sie nun denken im Dienst, ob es Ihr Geld ist, ob es Ihre Wohnung ist, Ihre Zeit oder Ihre Kinder, wie viele Eltern scheuen davor zurück, ihre Tochter in den Missionsdienst ausreisen zu lassen und wollen sie halten, als ob sie damit etwas für sich zurückretten könnten. Wenn der Herr ruft, Jeder Tag ist schade, den man nicht verprasst im Dienst des Herrn und den man nicht einsetzt für ihn. Ich möchte meinen Vortrag in drei Teile gliedern und will eine Begründung dafür geben, warum es sich lohnt. Da schulde ich Ihnen eine klare Antwort. Und das möchte ich so sagen, dass es gar keine Missverständnisse mehr gibt. Es lohnt sich, weil es im Dienst für Jesus nicht mehr um uns geht. Das Wort Dienst ist ja heute überhaupt nicht mehr beliebt. Das kommt außer Übung. Dienst, das ist ein ärgerliches Wort. Sprechen Sie mal mit einem Gewerkschaftsfunktionär über Dienst. Er sagt, das ist eine alte Auffassung, die muss überwunden werden im 20. Jahrhundert. Das setzt ja voraus, dass man sich unter einen drunter wird, dass man seine Gaben für einen anderen hergibt, dass man sich von einem anderen beherrschen lässt. Das bedeutet doch, dass man sich nicht selbst verwirklichen kann. Und da haben wir das Schlüsselwort unseres 20. Jahrhunderts. Mensch kommt nach Meinung unserer Zeit heute nur zum Glück, zur Freude, wenn er sich selber verwirklicht, wenn er Abhängigkeiten durchbricht, wenn er sich losmacht von allen anderen Menschen, die ihn beherrschen wollen. Und dass wir es klar verstehen, Jesus sprach viel vom Dienst. Aber zur Zeit Jesu, vor 2000 Jahren, war das Wort Dienst genauso anstößig, vielleicht noch anstößiger als heute. In der Antike, im Griechentum, war es völlig unmöglich, dass ein freier Mann sich selbst als Diener bezeichnet hat. Das waren die Sklaven, die man gekauft hat auf dem Markt. Aber dass ein anderer gedient hat, das war völlig undenkbar. Und Jesus hat heute für uns nichts anderes bereit, als jenen anstößigen Begriff Dienen und Dienst für ihn. In einer Zeit, wo man Arbeitsverträge hat und Gewerkschaften und Arbeitsgerichte und jeder sein Recht einklagen kann, da mag man denken, es wäre vielleicht besser. Wir würden heute den Menschen, die im Reich Gottes mitarbeiten, sagen, wir kommen um dieses Wort Dienst herum. Wenn wir heute mit einem Freund mal drüber sprechen, der noch nicht mit Jesus geht, dann werdet ihr merken, welch einen Ärger, wenn eine Erregung gegen dieses Wort sich da breit macht. Das will ich nicht. Ich will mich nicht bevormunden lassen. Ich bin ein freier Mensch und ich will selber mein Leben verrücken. Kann man nicht das Wort vermeiden? Kann man nicht andere ins Reich Gottes hineinbinden und sagen, hilf mal mit, es macht dir doch auch Spaß. Oder du wirst merken, es ist auch schön. Liebe Schwestern und Brüder, lassen Sie bitte diesen Unsinn. Nötigen Sie nie einen zum Dienst, denn er wird bald merken, es geht um Dienst. Es geht darum, dass er seinen Willen und seine Wünsche und seine Selbstständigkeit an Jesus ausliefert. Und heute können die Leiter von Missionswerken, ich glaube, unser Bruder von Orient könnte manches erzählen, von denen, die nach 3 und 4 Wochen mit bitteren Vorwürfen nach Hause fahren und sagen, nein, ich mache nicht mehr mit, mir stinkt's. Weil sie nicht wissen, dass es um Dienst geht. Um Unterordnung aller seiner Wünsche. Um Hingabe für Jesus. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, dann merken wir, dass Paulus davon gesprochen hat. Dafür halte uns jedermann für Christi Diener. Dieses ärgerliche Wort hat er gern benutzt. Er hat es an seine Briefanfänge oben wie ein Ehrentitel hingeschrieben, wo der andere vor seinen Namen einen Doktor hinsetzt. Da hat Paulus hingeschrieben, Sklave Jesu Christi. Warum war er denn so stolz darauf? Er sagte, es geht jetzt nicht mehr um mich. Gott sei Dank. Er hat gewusst, wie in seinem Leben ganz andere Abhängigkeiten sich austoben. Wie der Teufel in seinem Leben Macht hat. Wie es böse Versuchungen gibt. Und er war ja so glücklich, dass er sein Leben an Jesus binden konnte mit einer Kette. Wer das in seinem Glaubensleben nicht kennt, den möchte ich heute wieder dazu Mut machen. Das Schönste im Christenleben ist doch, dass man sich mit Haut und Haar an Jesus verkaufen kann. Und dass Jesus uns so festhält als der Herr. Wir würden doch keine keine Stunde in unserem Glaubensleben, was sage ich, keine Minute in unserem Glaubensleben durchkommen, wenn nicht Jesus der Chef wäre, der in unserem verwüsteten Leben immer wieder seine Herrschaft aufrichtet. Und wie soll es denn in unserem Dienst gut gehen? Man hat vorher gesprochen von den Aktivitäten und von den Brüdern, die hier gearbeitet haben. Ich habe in den letzten Jahren auf dem Weg des Brüderbundes verfolgt. Und da ist man ja bewegt, was hat Gott aus diesem Werk gemacht? Und ich kann mir denken, dass es da sicher oft Punkte gab bei euch, wo ihr nicht mehr weiter gewusst habt, wie dieses Werk überhaupt noch über Wasser gehalten werden soll. Und dann habt ihr hoffentlich sagen können, das ist doch nicht unsere Sache. Herr Jesus, das ist doch dein Betrieb. Und dann habt ihr es ihm im Gebet hingelegt. Es ist sogar im Reich Gottes so, und das ist meine große Angst, dass ich bei uns so ein evangelikaler Triumphalismus bereit mache, dass wir sagen, wir sind ja viel besser als die Kirche, die ist ja ganz weltlich, und die anderen Christen. Wisst ihr, Gott kann uns furchtbar auf die Nase fallen lassen. Und alles so. Wenn Sie Ihren Bibelkreis halten, Ihren Hauskreis, Ihre Gemeinschaftsstunde und Ihr Amt haben, Sie können das nur durchführen, wenn Sie sagen, Herr Jesus, das ist doch nicht meine Geschichte. Ich bin doch abhängig von dir, ich bin doch dein Diener. Es ist doch deine Sache. Wie will eine Mutter, ein Vater ihre Kinder erziehen, wenn sie es nicht sagen können unter Tränen, Herr, dir habe ich diese Kinder hingelegt und du darfst sie nicht loslassen, ich bin doch bloß dein Verwalter. Wenn Sie Ihre ganzen Berufsaufgaben, Ihre Körperkraft so verwalten und sagen, Herr, das ist doch nicht mein Ding, ich will es doch nicht für mich. Das wäre ja schrecklich, wenn Sie Ihr Leben für sich selber leben. Merken Sie, dass eine Befreiung für Sie ist, wenn Sie sagen können, ich will es doch nicht für mich haben, ich will es doch für dich. Wenn man dann in Krisenstunden seiner Reichsgottesarbeit das alles ihm vor die Füße wirft und sagt, Herr, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Du wirst dein Werk zu Ende führen. Ich bin bloß dein Diener. Steht in Psalm 132 das schöne Wort von den Dienern, wie die Knechte sehen auf die Hände ihrer Herren und die Mägde auf die Hände ihrer Herrin. So schauen unsere Augen nach dir, dass wir so auf Gott schauen und sagen, Herr, was willst du mit meinem Leben? Ich bin gar nicht mehr so sicher, was ich will. Das Große unseres Dienstes ist dann auch, dass wir frei sind von der Kritik der Menschen, die an uns irgendwie hinquatschen und sagen, was wollt ihr noch? Wollt ihr euch so Jugendarbeit machen? So kann man doch nicht mehr kommen. Lass sie reden. Wir sind doch nicht die Knechte der Menschen. Wir sind die Knechte Jesu. Und wer Jesu Knecht ist, der dient dem höchsten Herrn, der ist frei vom Gerede, der Mode und der Zeit, und der kann sagen, ich will Jesus dienen, lass doch die anderen reden, was sie wollen. Es ist ein Unterschied, ob ich die Brüder und Schwestern um einen seelsorgerlichen Rat bitte. Den brauchen wir. Aber die Menschen, die Jesus nicht kennen, die können uns kritisieren, wie sie wollen. Wir gehen unsere Straße weiter und wissen, dass Gott seine Planungen durchführt. Wir hatten neulich bei uns im Bibelkreis den Besuch eines braunen Bruders, eines indonesischen Bischofs, Dr. Lumatobing, aus dem Batakland. Und ich habe ihn gebeten, er sprach gut Deutsch, er soll am Anfang irgendwas erzählen, was man den jungen Leuten Eindruck machen kann. Dann erzählte er und sagt, die ersten Missionare, die in unser Batakland ausgewandert sind, ich glaube 1832, sind sie gefressen worden, Menschenfresser. Furchtbar, die ganze Mission, beide Missionsboten ums Leben gekommen. Und dann schaut er in den Kreis unserer jungen Leute und sagt, im selben Jahr ist oben an der Nordseeküste Ludwig Nommens geboren. Wisst ihr, sagt dieser braune Bischof aus dem Batakland, wisst ihr, dass Gott sein Reich baut und wir wissen oft gar nicht, wie das zusammenhängt? Wenn Gott sein Reich baut, dann ist nur wichtig, dass ich meinen Platz ausfülle. Und Gott wird sehen, wie es weitergeht. Oft sehen sie es gar nicht, wie und wann Gott seine Pläne zum Ziel führt, aber es wird gehen. will Ihnen von ein paar Leuten erzählen. Mir hat mein Vater großen Eindruck gemacht. Er war einer dieser Christen, der im täglichen Leben seinen Mann stand. Nicht wie wir Hauptamtliche, sondern viele von ihnen tun das ja draußen im Leben, wo wirklich die Kämpfe toben. Er war Politiker und hatte jetzt sein Arbeitszimmer im Neuen Schloss. Und das war ihm wichtig, dort in der Schulverwaltung seinen Dienst zu tun für Jesus. Und wenn ich heute zurückdenke, wo hat mein Vater dies eigentlich mitbekommen? Er hat gewollt, dass auf der Todesanzeige ein Wort steht, an dem sich manche gestoßen haben. Knecht Jesu. Wollte Knecht Jesu sein mit seiner ganzen alltäglichen Berufsarbeit in einer Behörde. Wo hat er das mitbekommen? Das hat mein Vater gern erzählt. Von Wilhelm Hauff, seinem Lichtenstein. Ich habe es noch gesucht und vielleicht erzähle ich es nicht ganz korrekt, aber wenn man Kinder hat, findet man seine Bücher nicht mehr. Also, da hat er immer die Geschichte aus Hauffs Lichtenstein erzählt, wie der Herzog Ulrich, glaube ich, war es, ein ganz makabres Spiel trieb. Da hat er den Pfeifer von Hart zum Tod verurteilt, bei sich gehabt. Und bevor er ihn hinrichten ließ, schiebt er ihm einen Würfelbecher zu und sagt, lächelnd. War richtig so, er wollte die Situation nochmal ausreizen. Du bleibst lebend, wenn du 3 Sechsen würfelst. In dem Becher waren 3 Würfel. Und der Pfeifer von Hart schiebt dem Herzog den Becher hin und sagt, das mache ich nicht, ich würfle mein Leben nicht. Und dann nimmt der Herzog den Becher und würfelt und zieht den Becher weg und dann sind 3 Sechsen. Und dieser Pfeifer von Hart wurde der treueste Begleiter dieses Herzogs, der an der Brücke von Küngen das Leben gewagt hat für seinen Herrn. Das war überströmende Dankbarkeit. Und jetzt verstehe ich, warum das mein Vater erzählt hat. Wenn ich in dieser Welt noch was tun darf, dann ist das ein Wunder, dass Jesus mich braucht. Das ist nicht meine Tüchtigkeit, sondern dass Jesus sein Leben für mich hingelegt hat, für mich gelitten hat, für mich gestorben ist. Ich bin es ja gar nicht wert. Und als wir drüben im Katrinenhospital in seinem Bett saßen und er mit 57 Jahren wusste, dass er Krebs hat und nicht mehr gesund wird, hat er gesagt, mein Leben ist abgeschlossen. Obwohl über 10 Jahre seines Lebens von der Hitlerherrschaft zerstört wurden, an denen er keine Anstellung finden konnte. Aber er hat gemerkt, die paar Jahre meines Lebens, wo ich etwas tun durfte für die Aufgaben, die mir Jesus zuweist, im alltäglichen Geschäft drin. Was Jesus euch auflegt, ist kein Joch. Lass mich eine biblische Geschichte erzählen. Ich bin froh, dass sie im Neuen Testament steht. Vielleicht könnte sonst der Eindruck entstehen, dass die Arbeit oder Dienst für Jesus nur darin sich erschöpft, dass man wie ein Irrer durch die Gegend rast. Das meint die Bibel gar nicht mit Dienst. Es steht eine Geschichte drin, die sie sehr kritisch mit der Arbeitsmethode gewisser Leute im Reich Gottes auseinandersetzt. Wo Jesus in einer Türenmechanik klingelt. Kennen diese Geschichte. Wenn ich eine dieser Frauen gewesen wäre, ich hätte gesagt, ich bin nicht da. Gell? Aber die macht die Türe auf, da stehen 13 Männer da. Das war ein Schreck. Und bis man da ein Essen besorgt und für alle was tut, damals hat man noch keine Tiefkühltruhen gehabt, das war also schwierig. Wo soll man da schnell einen Huhn herbringen und auftauen oder was macht man da, um die alle zu bewirten? Und die Martha rennt durch die Gegend, schweißtrieben in den Keller oder zum Herd und backt und tut. Und dann kommt sie in das Zimmer rein und das ist die liebe Schwester. Wer eine Schwester hat, der weiß, wie das immer so ist, bis hinein in die Augen stinkt. Und die sitzt da mit verklärtem Gesicht und guckt Jesus an. Und ich sagte, Jesus, schau dir das mal an, ist das Frömmigkeit, nicht? Da meine liebe Schwester und die lässt mich allein dienen. Und dann weist Jesus diese Gschaftelhuberin dann zurecht, diese Martha. Komischerweise gibt es ja im Reich Gottes noch Martha-Vereine, die meinen immer noch, das sei trotzdem wichtig. Die merken gar nicht, wie der Herr Jesus dies kritisieren wollte und gesagt hat, was falsch ist. Warum ist denn falsch? Weil die Martha tut, als wenn sie ein Pferd wäre und sie klagt und sie schimpft und sie bruddelt. Wie furchtbar ist das, wenn man in ein Gemeindehaus kommt und das Erste, was einem ein Hausmeister sagt, ich muss bitte Dreck schaffen. Wenn er nur gehen würde, so kann man doch im Reich Gottes nicht arbeiten. Die Martha, die kommt doch, ich muss alles ganz allein tun. Kennt ihr diese Typen, die dauernd davon reden, sie müssen alles allein machen? Stimmt doch gar nicht. Was wir allein machen, geht sowieso um die Bitte. Die Maria war ja gar keine untätige Frau. Die Maria, die wusste nur, dass man auch Stille haben muss. Und aus der Stille heraus wurde sie tätig. Das ist das Schöne am Dienst, dass man merkt, man wird abhängig. Ich schaffe das doch gar nicht allein. Ich kann das ja gar nicht. Ich muss mich ja an Jesus hängen. Wenn ihr noch meint, ihr könnt eure Gruppen so durchziehen und ihr hättet Erfolg, ich glaube, dass er ganz falsch eure Arbeit dann gepackt hat. Vielleicht treibt er auch ein Programm, wie alle christlichen Kreise heute Programme treiben. Seid nicht da, Programme zu treiben, irgendwas durchzuziehen. Ihr seid dazu da, dass Jesus etwas wirken kann. Durch euch. Das erfordert Stille und Hinhören und Gehorsam. Und dann denke ich, dass die Maria zur Zeit, wenn es darum ging, dann konnte sie arbeiten. Da steht ein Wort im Psalm 84, die durch das dürre Tal gehen und machen das selbst Brunnen und Frühregen hüllen das in Segen. Die Maria, die hat, nachdem sie bei Jesus zugehört hat, auch über Wüstenstrecken marschieren können. Und sie war in Zeiten, lass mich es im Bild sagen, der Energiekrise, wo die anderen müde und schwach werden. Da war sie an die Energie Gottes angeschlossen. Und dann konnte die schaffen wie ein Bär. Wo bei der Martha schon einen Nervenzusammenbruch gab, nicht? Da fing die Maria erst an. Und dann hielt die durch mit einer Festigkeit, weil sie aus der Kraft Jesu lebte. Also, dienen lohnt sich, weil es einen abhängig macht. Verschweigt das bitte nicht. Das zweite, dienen lohnt sich, weil es eine Würde ist. Jetzt stellen wir die Sachen gerade im Kopf. Dienen sei eine Würde. Also hoffentlich habt ihr es noch im Ohr, dass Dienen ein ganz schreckliches Wort ist. Wie wir klein waren, schon einige Zeit her, da haben wir noch einen Diener gemacht. Ist heute ganz verpönt. Also ein Diener, das heißt ja gerade ein Zeichen der Ergebenheit. Das hat man, glaube ich, mal Willy Brandt vorgeworfen, dass er irgendwo in Polen einen Diener gemacht hätte vor einem Denkmal schwerer deutscher Schuld. Das sei respektlos gewesen. Man macht keinen Diener. Man beugt sich nicht. Warum ist denn das Wort Diener eine Würdesache? Unsere höchste Würde, ihr habt ganz recht, in unserer Welt geht es immer ums Herrschen. Wer in dieser Welt irgendwo dient, der kommt in die Wähler, das hat gar keinen Sinn. Wer nicht sich durchsetzt mit Ellbogen, ist ein Verlorener. Woher kommt überhaupt Dienst? Es gibt überhaupt nur ein Vorbild des Dienstes. Jesus. Und das steht im Neuen Testament für das, was Jesus tut, Diakonos, aus dem Diakon entnommen ist. Oder Diakonia, aus dem das Wort Diakonie entnommen ist. Das hat doch nur Jesus gemacht, sich so hinuntergebeugt unter Menschen. Der wollte doch nie etwas für sich selber. Der blieb stehen, hat die Zeit verstreichen lassen, wenn er nur einer Frau am Brunnen dienen konnte. Der hat sich der Kranken angenommen, hat nicht nach seinem Ekel gefragt, das war ihm ganz gleich. Er hat alle seine eigenen Wünsche total zurückgestellt. Sagen Sie mir, wo gab es das sonst noch? Wer handelt denn so verrückt? Das gibt es doch nirgendwo. In der Antike gab es doch nicht das. Bei den alten Germanen gab es das nicht. Wo soll es das gegeben haben? Woher soll solch eine verrückte Idee kommen, sein Leben zum Dienst für andere herzugeben? Und wer noch genauer seine Bibel kennt, der weiß, dass Diakonia, dienen, den untersten Rang einnehmen, das Handeln Gottes am Menschen ist. Von den ersten Tagen an stand der lebendige Gott und Herr neben der gefallenen Menschheit als der Diener, als der Helfer. Er wartete nur, bis er ein Stückchen weiter helfen durfte. Er hat in ihrem Leben gewartet, bis sie so nett waren und ihm ein klein bisschen Raum gegeben haben. Vielen Dank gesagt. Er war immer der Demütigste, der Zurückhaltendste. Jeder andere hat sie bedrängt. Jeder Zeitschriftenwerber hat sie anders angefangen. Und Gott ganz still, ganz demütig. Ich war unter euch als euer Diener. Wenn sie sich entschließen können zum Dienst, und mit Dienst meine ich im Vollsinn dieses Vergessen ihrer eigenen Wünsche, dann haben sie göttliche Würde in ihrem Leben. Nicht das Herrschen, von dem die Welt so viel tut, ist göttlich, sondern das Dienen. Und da wird im Neuen Testament noch ein anderes Wort gebraucht von dem Hyperetes, von diesem Unterhut. Und damals hat man ja die großen Galeerenschiffe gehabt, wo man dreistöckig saß. Und da saßen die armen Rudersklaven mit Ketten an ihre Ruder angeschmiedet. Und der unterste, das war der Hyperetes, der unter den zwei anderen Etagen war. Jetzt muss ich heute Mittag ausgerechnet Großtaten, jetzt hoffentlich wird es keinem schlecht. Die hatten ja früher keine Strümpfe und keine Schuhe. Stellen Sie sich mal vor, über ihm zwei Stockwerke Füße, wie das stank. Und da unten saß der Unterruder. Und der hat gerade die Luft gehabt, die oben hatten frische Luft. Und der unten hat den ganzen Dreck der anderen eingeatmet. Das war der Unterruder und hat er noch schaffen müssen, wie ein Bär. Und Jesus sagt, wer in der Gemeinde etwas Großes werden will, der sei der unterste Diener. Der Unterruder. Wenn ich in einer Gemeinde oder Gemeinschaft die richtigen Jesus immer suchen will, muss man meist in die Küche gehen, da findet er die trotzdem. Doch nachher, wenn der Saal geputzt wird, dann sind sie da. Liebe Brüder und Schwestern, lasst doch dieses andere, dieses voreinander scheinen wollen. Da, wo man um Jesu Willen dem anderen den Dreck wegputzt. Und der Jesus hat es in einer Krise des Jüngerkreises noch einmal ganz deutlich demonstriert, kurz vor seiner Hinrichtung. Als sie abends im Saal zusammen waren, und lassen sie mich nochmal das unappetitliche Thema anpacken, aber das Neue Testament erzählt so, wie sie auf ihren Chaiselongen da lagen und wieder barfuß oder die Sandalen an und wieder vom Tagesschweiß, dem Geruch an den Füßen. Und nicht, dann fängt der erste Jünger an und sagt, also beim Judas stimmt sicher geistlich auch nicht mehr. Sonst würde er was tun, damit wir dann endlich unsere Füße gewaschen bekommen. Das sieht man ja beim anderen nicht mehr. Das stimmt ja, beim Judas hat es nicht mehr geistlich gestimmt. Und der andere sagt also, wenn der Matthäus ein rechter Jünger wäre, dann würde er mir aber auch mal helfen, dass der Geruch da wegkommt. Der andere streckt seine Füße, ich mir das ja, wenn man so ein Tisch liegt, dass der eine seine Füße gerade dahin streckt, wo der nächste seinen Kopf hat. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß, wie wir einander auf die Nerven fallen im Dienst in unseren Gemeinschaften. Und wie schmerzhaft das immer wieder ist, wenn man den Geruch der anderen spürt. Und wie dann gar noch einer, ich weiß nicht was, der Jakobus im Jüngerkreis, lass mich mal so fantasieren, sagte, ja, der Johannes, der hat auch seine innige Jesusliebe, aber Tat hat er ja gar keine, nicht? Sonst hätte er auch schon längst was unternommen. Und dann kam Jesus und band sich die Schürze um und setzt sich hin und fängt an, die Füße zu waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Wer der Größte sein will, der sei euer aller Diener. Denke voll Ehrfurcht an meine erste Gemeinde im Schwarzwald. Als ich dort oben begann, ich weiß nicht, wie viele es waren, als wir in den Häusern einladen wollten zum Gottesdienst, waren sieben, waren acht, die sich rufen ließen, aus der Gemeinde in die Häuser zu gehen. Und als wir dann losgezogen sind, es war ein schrecklicher Novembertag. Es stürmte und schneite in einem und es war kalt. Und ich sehe noch diese Frau, die ein schreckliches Zuhause hatte. Ihr Mann hat ihr zu Hause die Hölle gemacht. Und wie sie zurück durchnässt. Und dann sagte er, aber ich habe es doch nicht für sie gemacht. Das waren die Leute, die unsere Gemeinde damals zusammengehalten haben. Diese treuen Beter und Schaffer, die hätten nicht einen Satz im Hauskreis sagen können. Doch lebt die Gemeinde Jesu von denen, die sich so einsetzen, am geringen Ende. Die Prediger kann man auswechseln, die Vorsitzenden kann man auswechseln, aber da wird Reich Gottes gebaut. Liebe Brüder und Schwestern, ich frage euch, ob ihr die Würde des Dienstes noch kennt. Wie viele Peinlichkeiten gibt es da, wo man nicht gedankt hat, wo man sich plötzlich zurückgesetzt fühlt, und man meint, der andere sei bevorzugt worden oder der andere sei übergangen worden, hat in der Christenheit eine ganz merkwürdige Entwicklung begonnen. Da wurde plötzlich nicht mehr so viel vom Dienen gesprochen, sondern vom Amt. Heute hat man ein Amt. Veramt. Manche schreiben Amt sogar noch mit P, das ist noch toller du. Wenn Sie vom Amt ausdenken, jetzt kann ich auch vom Stundenhelfer sprechen, vom Vorsitzenden, Das sind immer Pfosten, die gleichzeitig Machtfülle ausstrahlen. Der Jesus war dagegen, dass es Himmel gibt. Weil der Jesus gewusst hat, er wird das andere sofort vergessen. Wenn man vom Vorsitzenden redet, denkt man immer an den Unterhut oder den Geruch der Füße. An das Putzen und die Dreckarbeit. Der Jesus hat gemeint, so soll es unter euch nicht sein. Nicht einer oben und der andere unten. Und wenn wir in unseren Gemeinden und Gemeinschaften Ordnung haben wollen, wir können nur als Brüder und Schwestern, als alle, die die gleiche Dreckarbeit tun, zusammenkommen und zusammenleben. Ihr kennt doch den schönen Brief, den Ludwig Hofacker den Missionszöglingen ins Basler Missionshaus geschrieben hat. Werdet in eurem Missionsdienst keine Herren und Herrlein. Ich weiß, ihr habt Versuchung dazu. Oh, nur keine Herren. Das steht jedermann übel an, besonders aber einem Knecht Jesu Christi. Spaltet Holz, fegt aus, wascht einander die Füße. Wer es am besten kann, der ist der Größte. Ihr seid keine Studenten, sondern arme Brüder, die durch Einfall und Glauben siegen müssen. Lernt unbedingten Gehorsam gegen euren Ohren, soweit es mit Gottes Gebot übereinstimmt. Richtet nicht über sie, da heute nicht überholt, auch in einer antiautoritären Zeit, weil es von Jesus gegründet ist, sondern denkt daran, ihr seid viel zu gering, um zu beurteilen. Wisst, dass der Heiland keine Weltstudenten brauchen kann, sondern Taglöhner, Knechte, Lastesel, die aber ihn lieb haben, Leute, die im Dreck patschen und sich nichts daraus machen um seinetwillen. Es geht in den Feldzug und da kann man keine Leute brauchen, welche die Kleider schonen. Ihr seid keine Paradepferde, sondern müsst Karrengäule werden. Lebt wohl. War mir das Eindrücklichste auf manchen Missionsreisen, die ich in den letzten Jahren in vielen Teilen der Welt unternehmen konnte, wenn ich die Brüder und Schwestern fragte, was ist die Voraussetzung für einen, der in den Missionsdienst geht? Wie sie sagten, leider gibt es beim Ruf viele Irrtümer. Viele bilden sich ein, sie hätten den Ruf und sie täuschen sich. Sie haben es wahrscheinlich nie mit dem Seelsorger richtig durchgesprochen. Aber sie sagten, die Voraussetzung, die man braucht, ist, dass man sich selbst verleugnen kann. Dass einer auch einmal auf seine Wünsche verzichten kann. Und das ist die Würde, die Jesus meint. Macht es euch was aus, wenn ihr 3 Nächte auf dem harten Boden mit einer dünnen Decke schlafen müsst? Macht es euch was aus, wenn andere den Tisch bereitet und zum Essen serviert und selber nichts kriegt? Macht es euch was aus, eklige Wunden zu verbinden? Wir reden so schön davon. Liebe Schwestern und Brüder, rüstet euch heute schon in euren Gruppen für den Dienst Jesu. Wer weiß, wo Gott uns noch braucht, im geringsten Dienst. Da, wo es um uns geht, werden wir schrecklich scheitern. Und wenn wir sagen, Herr Jesus, was ich will, ich will es nur für dich. Ich will es nur für dich. Ich möchte Menschen gewinnen. Kennt ihr die Jungscharleiter, die es nur tun, damit sie Ehre bekommen? Denen so wichtig ist, wie sie herauskommen. Kennt ihr die, die immer fragen, ob es respektiert wird? Für Jesus wollen wir es tun, das ist das Thema unseres Lebens. Mit diesem Teil abschließen mit einer kleinen Erinnerung an den unvergesslichen John Mott, Friedensnobelpreisträger, Leiter des CVM, ein tief geistlich gegründeter Mann, der so viel getan hat in der weltweiten Christenheit. Er war ein gelehrter Student, hat Jura und Volkswirtschaft studiert und er traf auch in einer Missionsversammlung in Amerika auf den jungen Charles Studd, einer dieser 7 China-Missionare, die damals von der Cricketmannschaft von Cambridge hinausgegangen sind. Das war eine Aufregung, die Stimmen haben sich geärgert gegen den Missionsdienst, ausgerechnet die Wissenssportler. Da hat er ihn auch hören wollen und saß in der Versammlung. Und dann hat ihn ein Wort getroffen von diesem Stadt. Trachtest du nach großen Dingen? Trachte nicht danach. Trachte am ehesten nach dem Reich Gottes. Und er wurde gehorsam. Und wie hat Gott sein Leben gebrauchen können? Was hat er für andere Menschen bedeuten können? Das ist nicht eine Story von einem Fremden. Wenn Sie den Mut haben, zu sagen, Herr, nur für dich, alles andere soll jetzt zurücktreten. wie gesegnet können wir hier leben werden. Noch ein letztes. Warum lohnt sich das, weil wir beschenkt werden? Nun klingt das immer so, wie wenn wir die Kuli wären. Ich muss auch von vorher nochmal revidieren. Ich wollte zu den überarbeiteten Vätern auch noch sagen, natürlich gehört es mit zu unserem Dienst, dass wir Familien haben, Frauen haben. Frau grinst jetzt nicht mehr, sagst du das? Aber sie ist so lieb, sie hat mir noch nie was gesagt. Es geht nicht um unser Bemitleiden, was wir alles opfern müssen. Es wird so gehen, liebe Ehefrauen, wenn ihr euch mit hineingebt in den Dienst und ihr Kinder mit hineingebt in den Dienst, welch ein Segen liegt über euer Leben. Zwei Beispiele. Weil nach Tschechei-Reise vor Jahren einmal am Abend kam ein alter Lehrer zu, und noch in die Wohnung und ich habe immer gedacht, was wieder und dann brachte er so ein Buch mit und hat es dann schließlich aufgeschlagen und da waren Lieder, Chorlieder drin und die hat er mit Zuschrift geschrieben, gab vierstimmige Sätze für den Chor und das ist ja eine schreckliche Not, man muss doch starten, Chorbücher werden nie gedruckt und man darf sie auch nicht über die Grenze nehmen und dann steht der Mann da und sagt, ich habe eine Bitte an euch. Ihr tut euer Mann, ihr seht ja so Bücher raus von eurer Arbeit da, könnt ihr nicht das Büchlein gucken. Es war schrecklich, ich muss dem Mann sagen, leider nicht. Also ich habe lieber kurz und schmerzlos, also wir haben kein Geld, wir kommen sowieso nicht durch mit den Dingen und müssen immer kürzen im Programm. Und dann sagt er, oh, jetzt schenke ich dir das Buch trotzdem. Ich sage, wie lange haben Sie dran geschrieben? Er sagt, ein halbes Jahr. Wenn sie so ein halbes Jahr sind, ich bin ja im Ruhestand, ich habe ja Zeit, dann malen die Noten ganz kostbar und so auf. Dann erzählt er mir, dass er für seine ganzen Chorik-Bücher geschrieben hat, hat Jahre dafür gebraucht und sagt, er hat ein schweres Augenleiden gehabt. Vom Kaufer ist sein Name, das sehe ich gar nicht mehr. Und als er das vierte Buch geschrieben hat, konnte er seine Brille ablegen und seine Augen waren geheilt. Das ist irgendwie bei ihm. Fixierung auf diese Noten, auf dieses nahe, anstrengende Schreiben zurückzuführen, sagen, ich bin kein Mediziner. Und dann schaut er mich an und sagt, der Herr gibt alles zurück, was man investiert in die Arbeit. Und zwar das Schönste, dass wir es nach einem halben Jahr dort gedruckt haben. Wenn wir nach einem halben Jahr gedruckt haben, wie die ersten 500 hinüber sind, wie es einer mit hinübergenommen hat, das war eine Sache. Und dann der die ersten gedruckten Bücher in der Hand hat in seiner Schrift geschrieben, noch einmal erlebt, der Herr schenkt mehr als man geben kann. Ein anderes Beispiel. In der Sowjetunion ist vor kurzem ein 82-Jähriger gestorben, Sergei Kolev. Er war 21,5 Jahre seines Lebens im Straflager. Ich erzähle die Geschichte gern, weil man es nie drastisch das kriegen kann. Und die, die von Ihnen in russischer Kriegsgefangenschaft waren, die wissen, was das für eine Hölle ist. Und dann hat der Sergei Kolev im Rückblick auf sein Leben gesagt, das waren die reichsten Jahre meines Lebens. Der gesegnete Herr war immer bei mir. Die Jahre werden Sie nie reuen, die Sie Jesus gegeben haben. Alle anderen werden Sie reuen. Die, die Sie eingesetzt haben in Hausbesuchen, in Gängen, das Geld, das Sie dort investiert haben, wird Sie nie reuen. Es kann sehr schnell kommen, dass Sie das Geld heute wieder festen auf andere bei der Kreissparkasse liegen haben. Das, was Sie auf der Himmelsbank investiert haben, reut Sie nie. Was Sie im Werk des Herrn investiert haben, Sie brauchen es nicht zu geben. Es ist ein Wunder, dass der Herr Sie überhaupt braucht, dass er mich braucht. Er könnte viel besser mit den Engeln seinen Dienst tun. Er mit seinem himmlischen Boden in großer Perfektion, wie anders könnte ein Bote Gottes hier reden anstelle meines Mundes. Und er benutzt unseren schwachen Leib, unseren kleinen Dienst. Und er will, dass durch sie hindurch sein Reich gebaut werde. Welch ein Herr, ihm zu dienen, welch ein Stand.